Brasileira, der dritte Satz aus der Suite Scaramouche von Darius Milhaud, eine Huldigung an Brasilien in Form einer Samba. Sehr temperamentvoll und klangschön interpretiert von Sharon Kahn. Sie ist eine der weltweit führenden Klarinettistinnen als Solistin und Kammermusikerin gleichermaßen, mehrfach ausgezeichnet, hochgelobt. Der Berliner Tagesspiegel schwärmte schon mal, Sharon Kahn könne auf ihrem Instrument die klaren, tiefen Lagen einer frühen Callas ausspielen und im Nadelregister ganz oben das weiche Piano von Montserrat Caballé verströmen. Zu erleben live bei uns auch im Südwesten demnächst, denn Sharon Kahn tritt auf an einigen Terminen und ich freue mich sehr, dass sie jetzt zu Gast ist am Telefon beim SWR 2 Samstagnachmittag. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Frau Kahn, die Klarinette wird ja sehr oft mit einer Stimme verglichen. Wir haben gerade auch so einen Vergleich gehört. Wie empfinden Sie das als Klarinettistin?
Absolut Spitzenklasse. Ich glaube, viele Instrumentalisten werden sich sehr wünschen, ja, mit Gesang verglichen zu werden. Ich komme aus einer Schule, die sehr auf Gesang basiert ist. Die ganze Logik der Musikmacherei ist immer mit der Stimme verglichen. Wie würde eine Sänger oder eine Sängerin diese Phrase singen? Was braucht eine Stimme an Zeit? Wie klingen verschiedene Lagen an der Stimme? Und das so ein kleines bisschen nachmachen, würde ich sagen, fast. Oder der Versuch, diese Selbstverständlichkeit der Musik, der durch Gesang kommt, das ist die natürlichste Art, Musik zu machen, nachzumachen. Und wenn es so klingt und wenn man so gelobt wird, dann ist man an seinem Ziel angekommen.
Als Klarinettistin muss man ja auf seinen Atem achten, so wie die Sängerin auch.
Absolut. Und Atem ist eine ganz wichtige Sache. Das kann eine Phrase brechen oder machen. Und die Frage ist auch immer, merkt ein Publikum, dass ich atme oder merken sie das nicht? Wann atme ich nicht und ziehe dadurch Aufmerksamkeit? Und wann atme ich, um eine ganz starke musikalische Ereignis zu machen? Ja, das ist eine Kunst für sich.
Also der Atem gehört auch fast dazu zur Musik.
Absolut, absolut.
Ja. Ja, wenn man sie spielen sieht, dann scheint es fast so, als verschmolzen sie mit ihrer Klarinette. Also das ist schon eine Einheit. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrem Instrument beschreiben? Ist das schon ein amoröses irgendwo?
Also ich glaube, wenn ich singen konnte, hätte ich gesungen. Ich kann es nicht, das werden alle um mich herum nicht bestreiten. Deswegen brauchte ich eine andere Art, mich auszudrücken musikalisch. Und das ist die Klarinette geworden. Das war eine Liebe auf erste Blick, kann man wirklich sagen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei der Klarinette. Ich habe mehrere Instrumente vorher gespielt und das war für mich das Aha-Erlebnis. Ach, ich kann Musik mit diesem Instrument machen. Alle anderen Instrumente waren nett, aber hier, das bin ich. Und vielleicht, das merkt man, wenn man mich hört, hoffentlich, dass ich mich wohlfühle, mit diesem Musikinstrument mich auszudrücken. Es ist schon so, dass insbesondere beim Üben, wenn was gelingt, ist eine große Freude da, wenn man plötzlich irgendeinen Klang sich vorstellt im Kopf und den auch wirklich schafft zu machen, dann ist man sehr glücklich. Ich kann auch ohne Klarinette leben, das würde ich dann einfach so sagen. Ich bin nicht abhängig von diesem Instrument, aber ich brauche es, um einen Ausgleich in meinem Leben zu haben. Ich bin sehr temperamentvoll und wenn ich mal eine Stunde geübt habe, ist es wie wenn anderen so richtig Sport getrieben haben. Ich bin geschwitzt und glücklich und ruhig.
Welche Muskeln tun da besonders weh nach dem Üben?
Muskeln nicht. Wir arbeiten nicht mit Muskeln, wir arbeiten mit Nerven und ganz fein mit Gelenke. Es kann sein, dass man sich verspannt in den Schultern, weil man einfach irgendwelche Sachen gemacht hat, die man nicht braucht zum Spielen und das erst merkt, wenn die Spannung weg ist und man sagt, oh mein Gott, wie habe ich da gestanden? Was habe ich da gemacht? Deswegen steht ein großer Spiegel auch im Überraum, dass man immer wieder runterkommt und sagt, wie soll man eigentlich Klarinette spielen, nicht wie spiele ich gerade. Wenn man ein schweres Instrument spielt, wie Bassettklarinette, die wiegt ein Drittel mehr als eine normale Klarinette, kann es sein, dass da ein gewisser Finger das alles festhalten muss, ein bisschen überfordert ist. Da muss man aufpassen, dass man dieses auch nachher dehnt und entlastet. Aber normalerweise habe ich keinen Schmerzen nach dem Spielen. Nein.
Aber die Körperhaltung ist schon ganz wichtig auch beim Spielen.
Ja, aber Tänzer würden auch sagen, die Zehen sind blutig, wenn man Spitzenschuhe trägt. Also wir müssen schon ein bisschen wegstecken. Das ist nicht ganz normal, was wir mit unserem Körper machen. Aber hoffentlich kann man eine Haltung finden, die eine jahrelang ermöglicht, weiterhin sein Instrument zu spielen. Es gibt natürlich auch andere Fälle, aber man versucht es zu vermeiden.
Sie stammen ja aus einer sehr musisch geprägten Familie in Israel. Wie sehr hat denn Ihr familiäres Umfeld auch die Liebe zur Musik beeinflusst oder auch vielleicht die Entscheidung zur Klarinette?
Definitiv hat es dann mich in der Richtung gedruckt, aber ohne Druck, kann man sagen. Bei uns war sehr viel Kammermusik gespielt. Meine Mutter ist Bratschistin, die hat im Israel Philharmonik gespielt. Da habe ich große Sinfonieorchestermusik natürlich kennengelernt, aber auch Kammermusik. Die hat Kammermusik geliebt und ganz viel auch vom Blatt so gelesen, einfach so unter Freunde. Also die Freude an Musik machen, auch in kleinere Kreise, war sehr groß geschrieben bei uns und das hat mich total angesteckt. Bis heute liebe ich die Kammermusik mehr als alles anders. Und ich habe die Klarinette irgendwie entdeckt in einer von ihren Kammermusikprojekte mit einer Klarinettistin. Die haben Brahms Quintett gespielt und ich fand diesen Klang einfach so wahnsinnig unglaublich. Da wollte ich auch sowas machen können. Und ich habe Blockflöte gespielt in der Zeit. Sehr glücklich war ich mit meiner Blockflöte. Also ich habe kennengelernt, Blasinstrument ist meine Welt, definitiv nicht Klavier und auch nicht zu streichen. Das wollte ich nicht, weil meine Mutter das so gut gekannt hat. Dann hätte ich dann immer zwei Lehrer gehabt und da wollte ich Abstand halten und habe mich in diese Klarinette verliebt. Da war ich ungefähr 12 und habe so weit genüllt, bis ich eine Klarinette bekam.
Und dann haben Sie irgendwann studiert an der berühmten Juilliard School in New York. Wie waren das damals? Waren da auch viele andere Frauen schon da oder war das damals zumindest noch eine Männerdomäne, diese Klarinette?
Gar nicht, nein, gar nicht. Also wir waren halb und halb, glaube ich, in der Klasse, vielleicht ein Drittel und zwei Drittel. Heute würde man genau das Gegenteil sagen, es gibt zu wenig Männer vielleicht. Also das schwenkt immer. Ich habe mir nie Gedanken irgendwie gemacht über, oh meine Güte, ich spiele eine Frau, ich muss jetzt besonders toll sein oder besonders große, starke Ellbogen entwickeln. Für mich war das selbstverständlich. Ich bin eine Frau, ich war immer eine Frau. Und ich möchte Klarinette spielen und ich möchte Solistin sein. Also das ist mein Weg. Eher das war diese Besonderheit, dass ich nicht ein Orchestermusiker werden wollte. Dass ich gegen diesen normalen Beruf gehe und sage, nein, also Klarinetten im Orchester ist nicht mein Ding. Wenn ich das machen oder wenn ich es schaffe, dann muss ich Solistin werden. Und wenn das nicht geht, dann mache ich ganz was anders. Das war viel präsenter für mich als der Fakt, dass ich eine Frau bin.
Und Sie bewegen sich musikalisch in verschiedenen Genres, also neben der Klassik eben auch Jazz. Woher kommt diese Liebe zum Jazz?
Definitiv aus meinen New York-Zeiten. Ich hatte einen Freund gehabt, Trompeter, mit dem bin ich immer wieder zum Jazzclubs gegangen. Die Blue Note waren wir sehr oft. Da waren die Marcellus-Brüder dann gerade total in irgendwie. Branson Marcellus hat ja mit Sting auch noch in seinen berühmtesten CDs und Bühnenauftritte mitgemacht. Die tollste Saxophon-Solo sind von ihm. Branson Marcellus, ein Trompeter, der spielte überall, auch in Klassik hinein, aber sehr viel Jazz. Wir haben einfach unglaublich tolle Jazzkonzerte gespielt und das ist stecken geblieben. So. Ich habe mich nicht zugetraut viele Jahre, aber irgendwann mal habe ich das einfach angefangen und fand das immer wieder schön und ich bin Klassik geprägte Musikerin, aber ich versuche mal, wenn ich Ausstecher mache, in diese Richtung ein bisschen hinzugehen und fühle mich da wohl.
Und wer sich jetzt unter den Hörern fragt, Moment mal, Sharon Kam, Israelin, lange in Amerika auch, warum spricht die so gut Deutsch? Naja, sie leben in Hannover seit vielen Jahren mit ihrer Familie und sind mit einem deutschen Dirigenten verheiratet. Fühlen sich da mittlerweile heimisch in Hannover?
Total. Wir sind hier seit 22 Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe weniger Jahre in Israel gelebt, als ich in Deutschland gelebt habe. Das ist ein bisschen komisch, weil natürlich Israel ist meine Heimat, aber viel färbt ab. Also für mich ist in Hannover Flughafen landen immer so ein warmes Gefühl im Bauch, nach Hause kommen. Eine andere, aber ähnliche Gefühl ist auch, wenn ich in Tel Aviv lande, natürlich. Aber das ist immer zu Besuch. Und mein Zuhause ist hier in Hannover seit sehr vielen Jahren. Hier ruft die Presse an, wenn was Großartiges passiert und fragt nach einer Meinung. Hier hat man seine Freunde, die gar nicht vielleicht mit Musik zu tun haben. Hier habe ich drei Kinder großgezogen, also das dritte bin ich noch dran. Die anderen zwei wohnen hier schon nicht mehr und das ist ein Teil von mir und ich glaube, wir sind sehr glückliche Hannoveraner.
Wie empfinden Sie denn die Situation aktuell in Deutschland, weil viele jüdische Gemeinden ja vielerorts auch Alarm schlagen und sagen, Antisemitismus, das scheint sich wieder mehr zu verbreiten, wird offen auch gezeigt manchmal sogar. Erleben Sie sowas auch in Ihrem Alltag in Hannover?
Überhaupt und gar nicht. Wir sind hier so eine offene Stadt, finde ich. Es ist hier viel Messegäste von der ganzen Welt auch privat untergebracht, weil anders geht es gar nicht, wenn hier plötzlich so eine Million Leute durchkommen in einer Woche, wenn Cebit ist oder so. Ich finde, die Leute sind sehr offen. Ich finde, die Klassen werden immer gefärbter, ganz unterschiedliche Kinder von unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Hintergründen. Die Kinder sind hier ganz offen miteinander am Umgehen und ich werde hier auch sehr schön akzeptiert, kriege keine blöde Fragen. Wir haben hier in Hannover viele, viele verschiedene Arten von Juden. Wir haben hier eigentlich zwei ganz große Gemeinden und eine noch in Celle. Und hier kann man der Mensch sein, die man sein möchte und man fühlt sich nicht gedrängelt, irgendwelche Identitäten zu haben oder zu verstecken. Es kann aber auch wirklich sein, das ist meine besondere Sicht. Ich bin auch Künstlerin. Wir bewegen uns in eine andere Sphäre, denke ich manchmal. Aber ich glaube, durch die Kinder und dadurch, dass ich wirklich hier lang lebe und mit vielen Leuten schon viele Auseinandersetzungen gehabt habe in alle Richtungen, glaube ich schon, dass ich hier einen Überblick habe in der bestimmten Gegend, wo wir wohnen. Und hier fühle ich mich wohl und sicher.
Das hört sich so an, als ob Sie Hannover noch eine ganze Weile erhalten bleiben.
Ja, hoffe ich.
Frau Kamm, unsere prominenten Gesprächsgäste, die dürfen sich immer einen Musiktitel aussuchen. Sie haben sich jetzt keinen Klassiktitel gewünscht, sondern etwas von George Gershwin, was Sie auch selbst schon mal gespielt haben, in der Bearbeitung They All Laughed, aber in einer Fassung jetzt mit Bing Crosby und dem Buddy Brackman's Orchestra. Warum denn gerade diese Version?
Ich habe für viele Jahre mit meinem Mann eine Aufnahme gemacht, die American Classics hieß. Und ich habe da mehrere Gershwin-Lieder gesucht für diese Aufnahme, die bearbeitet werden für mich. Und immer wieder muss ich sagen, wenn ich den höre, wie er They All Laughed singt, muss ich ein Riesenlächeln von rechts bis links auf dem Gesicht kriegen. Einfach seine Gemütlichkeit und seine Art, diesen Song zu interpretieren, ist einfach genial. Und ich habe mir das gewünscht, weil es mich einfach in eine gute Laune versetzt.
Das hören wir uns dann gleich mal zusammen an. Und ich will noch natürlich erwähnen, dass Sie auftreten bei uns im Südwesten. Zum Beispiel am 7. Dezember in Koblenz. Das Konzert wird ja sogar von SWR 2 aufgezeichnet und später dann auch ausgestrahlt. Am 8.12. spielt Sharon Kamm in Karlsruhe und am 9. Dezember in Mainz. Frau Kamm, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.